Wenn die ersten Strahlen des Bildschirms auf dein Gesicht knallen, richte deinen Blick gen Norden und die werden kommen. Die letzten Szenen der letzten Folge von Die Ringe der Macht. Und damit herzlich willkommen zu Folge für Folge der Serie-Podcast von Geeks für Geeks mit Geeks. Es ist eine besondere Folge, Leute. Es ist unsere inoffizielle 200. Folge. Wundert euch nicht, wenn da Nummer 199 steht, denn wir haben eine Nummer 0 gehabt, wie Gregor letzte Woche schon erwähnt hat. Es ist Jubiläumszeit und das feiere ich gebührend mit niemand anderem als dem Hauptgrund, dass dieses Jubiläum noch überhaupt zustande gekommen ist. Gregor, grüß dich. Alles Gute zum Jubiläum.
Hallo, alles Gute zurück. Aber warum bin ich der Hauptgrund?
Ohne deine, wie sagt man, ohne dein Durchhaltevermögen, deine Nachsicht in manchen Phasen dieser letzten 4+ Jahre, haut das hin?
Kommt hin, glaube ich, ja.
Ja, also in manchen Phasen, da hat es dich schon gebraucht, sonst gäbe es diesen Podcast nicht mehr. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, Leute, dann kommen wir zum Topic zurück. Es ist die vorletzte Folge von Die Ringe der Macht. Und kommen wir zum Wrap-up. Leute, wie ihr es gewisst, wir fassen diese Folge immer, oder wir fassen diese Deep Dive-Folge immer in einen 30-sekündigen Wrap-up, den immer der andere macht, wenn einer das Intro einspricht. Bisschen holprige Erklärung, aber ihr wisst, was ich meine. Wer es nicht weiß, versteht es gleich, denn der Gregor hat ab jetzt 30 Sekunden. Go!
Jawohl, Celebrimbor erkennt die Täuschung, muss allerdings unter Zwang trotzdem die 9 Ringe herstellen. Ansonsten greift Ada komplett verbohrt Eregion an, Elrond und also Lindon komplett kommt zur Hilfe. Khazad-dûm hat seine eigenen Probleme und keine Spur von Gandalf und Numenor. Das kommt vermutlich dann letzte Folge, Ende.
Sehr gut. Hat das noch ein paar Sekunden über.
Ja, ich habe heute den Goran gemacht, ne? Muss auch mal sein.
Mir brennt, seitdem ich die Folge gesehen habe, eine Frage auf der Seele.
Ja.
Hat's diesmal gereicht? Hat es gereicht, es funkt noch nicht, endlich umschnallen zu lassen?
Also ich sag mal so, du hast diese Folge, ja, du hast ja unsere Episode heute schon mal mit einem Herr-der-Ringe-Zitat begonnen. Und ich hatte mir natürlich auch schon eins zurechtgelegt, was zumindest, ich sag mal, meinen Gemütszustand und was ich von dieser Folge denke, meiner Meinung nach zumindest ziemlich gut zusammenfasst, und zwar auch ganz berühmt aus Die zwei Türme. Entschuldigung, ist sogar Teil 3. Um Gottes Willen, es ist Teil 3. Es ist: Gondor ruft um Hilfe und Rohan wird antworten. Oh. Finde ich immer noch eins der geilsten Zitate, immerhin. Oder schlechthin. Oh. Mit Abstand das Beste dieser Staffel.
Haben Sie uns ein Jubiläumsgeschenk gemacht, ha?
Stimmt. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, warte mal, wenn wir das am 26.09.2024 releasen, dann werden die Jungs, warte, lass mal kurz, die werden die ihre inoffizielle 200. haben. Los, komm, lass mal einen Schmankerl raushauen. Ja, man darf natürlich jetzt nicht vergessen, wir waren ja die letzten 6 Folgen ziemlich zielgespalten hier und da. Von daher, um ganz ehrlich zu sein, muss man natürlich auch so fair sein und sagen, die Fallhöhe war jetzt nicht ganz so hoch, meiner Meinung nach. Mhm. Also, wie gesagt, die ersten 6 Folgen waren so, von daher hätte gefühlt einfach nur 20% plus oder 30% plus hätte vermutlich schon gereicht, um grundsätzlich eine Folge besser zu machen als den bisher gesehenen Rest. Aber die 7, oh mein Gott. Also ich fand's einfach nur geil. Ich fand sie einfach nur richtig gut. Ohne Scheiß. Also habe ich erst festgestellt, dass die Folge 73 Minuten ging. By the way, das ist ja schon fast Spielfilmlänge. Und ich konnte nicht weggucken. Ich hatte Probleme, mir Notizen auf meinem iPad zu machen.
Ehrlich gesagt, ich habe mir gar keine gemacht.
aus Gründen oder wieso, weshalb?
Wir sind ja ein offener, gläserner Podcast. Ich hatte einfach nicht die Zeit, das Ding zweimal zu sehen, also habe ich es mir einmal angeschaut, und wenn die Zeit nicht reicht, mache ich es halt immer so, dass ich halt unterbreche und Notizen mache.
Ja.
Oder weil ich möchte da nicht schauen oder schreiben oder notieren und dann gucken. Währenddessen, weil sonst entgeht mir was, und da unterbreche ich dann meistens, und ich hatte einfach in der Folge keine Lust und keine Ambition zu unterbrechen, weil ich wollte, es war einfach ein sehr flüssiges Seherlebnis für mich, und entsprechend ging es mir mit dir. Ich hatte schon ein paar Mal das superlativ beste Folge bisher genommen, und dieses Mal war sie es wieder. Es war wieder die beste Folge der Staffel und ehrlich gesagt auch der ganzen Serie bisher für mich. Und ich kam nicht mal auf den Gedanken, mal kurz auf Pause zu drücken, um eine Notiz zu machen, sondern ich musste das durch. Also ich musste wissen, wie es weitergeht. Ich wollte die nächste Wendung sehen. Auch wenn die Schlachthandlung mal unterbrochen wurde, auch dann war das jetzt für mich kein Bruch in der Erzählung.
Sondern
es ging flüssig.
Ja.
War einfach perfekt. Gut, dann haben wir ja unseren Eindruck. Ich würde tatsächlich dieses Mal 10 von 10 Ringen geben.
Boah, hast du schon jemals irgendwo eine 10 vergeben? Bei irgendeiner Serie, bei irgendeiner Folge, die wir gefeatured haben? Weil 10 von 10, mal ganz ehrlich, weil das ist immer, weißt du, das ist wie 1,0. Das ist quasi, das ist so the best of the best, weil es gibt ja keine 11 von 10 oder es gibt keine 0,9.
Gregor, versetz dich mal in unsere Jugend. Also wir sind jetzt keine Teenies hier, das wissen unsere Hörer und Hörerinnen.
Ja. Ja.
Und jetzt überleg mal, mit was wir aufgewachsen sind.
Ja.
Was an Erzählungen da war, was an Umsetzungen da war. Ich sag nur Adam West als Batman.
Übrigens, nach wie vor, ich bin immer noch der Meinung, einer der besten Batmans. Es ist strittig. Ich weiß. Aber die beiden, Adam West, also Batman und Robin, sensationell.
Ja, und rückblickend hat es auch seinen Charme, wenn man so drauf guckt. Aber ich meine ja nur zum Vergleich. Man hatte dann sowas wie. Ja,
aber ganz ehrlich, so alt sind wir jetzt auch nicht. Ne? Ich meine, das ist die 60er, das ist jetzt nicht unsere Jugend. Und das war, um das nochmal in Kontext zu setzen.
Nee, aber ich meine, das war tatsächlich bei mir, ich bin vielleicht ein bisschen, wenn wir schon in der Jubiläumsfolge sind oder in einer der beiden Jubiläumsfolgen, wir machen nächste Woche ja noch eine, kann man ja ein bisschen privat noch werden. Ich hab tatsächlich nur diese klassische, ich weiß nicht, wie du es hattest, diese Aufteilung gehabt, wir hatten lineares Fernsehen, wir hatten die zwei großen nationalen Sender und einen regionalen Sender.
Ja, natürlich.
Und die Nachbarn hatten Privatfernsehen.
Ja, das ging mir genauso,
Die hatten das große Zeug, die hatten Sat.1, die hatten, ich weiß nicht, was es damals schon gab, kann mich nicht mehr, in RTL gab es, Pro7 wahrscheinlich auch schon. Und dann lief, samstags, ich weiß es nicht mehr, sonntags, irgendwann lief, am frühen Abend lief Batman im öffentlichen Fernsehen. Auf Sat.1, meine ich, war das damals. Und wir durften rübergehen, und das war das Highlight. Das war, oh. Und darauf will ich eigentlich nur hinaus. Das ist das Benchmark, mit dem wir groß geworden sind. Und jetzt kommen wir zu der ursprünglichen Frage zurück.
Mhm.
Allein schon, also mit der Prägung, wie kann man dieser Folge nicht 10 von 10 geben? Also sie hat, also wenn die Vorgeschichte, klar, die kannst du nicht auslassen. Die ist jetzt über fast 2 Staffeln entwickelt worden. Aber wir haben oftmals diskutiert, wo geht Saurons Plan hin, was wird das da, das war doch Schwachsinn, was sollte das? Und in dieser Folge hatte ich das Gefühl, dass die Zahnräder ineinander greifen oder die Dominosteine einfach fallen, und zwar so, dass es Sinn ergibt.
Mhm.
Nicht jeder Punkt wahrscheinlich, wenn ich jetzt drüber nachdenken würde, klar, logisch, deswegen hat er das gemacht. Ah, okay, das war die Szene, deswegen gab's das. Und es war so klack, 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 durch die Folgen, durch die ganze Folge durch, kamen dann einfach die Puzzlestücke rein, und das war einfach ein schönes Seherlebnis, und ich weiß nicht, was ich mir mehr wünschen könnte. Also Special Effects, ich muss zugeben, ich habe es aus dem Smallscreen gesehen, vielleicht hast du da einen anderen Blick. Es war bisschen Fanservice drin, aber gerade diese Prise, die ich mag, die nicht so übertrieben, so on the nose ist. Mhm. Es war gute schauspielerische Leistung von so manchen Charakter. Also ich denke da nur an Galadriels Gesicht, als Elrond sie geküsst hat.
Ich
hab so lachen müssen. What? Was macht der Dude da? Herrlich. Also es war so richtig, also ich fand das einfach vom Timing her, also war für mich einfach die stimmigste Folge von dieser Serie und auch tatsächlich mit Vergleich zu was die Benchmark ist, nämlich die Filme, braucht sich diese Folge nicht verstecken.
Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
Klar, sie spielt auch viel damit. Richtet euren Blick gen Westen, richtet euren Blick gen Norden in dem Fall und dann kommt halt eben nicht Gandalf mit seinem Pferd und dem Stab und danach dahinter hinter die Armee, sondern kommt halt eben nur ein Reiter mit Pfeilen in der Brust und im Rücken. Aber es war einfach gut. Es war einfach sehr gut. Und deswegen 10 von 10. Ich wüsste nicht, was ich kritisieren sollte. Wie siehst du es? Wie viele Ringe?
Boah, jetzt machst du mir schon fast ein schlechtes Gewissen, ne?
Wären 7?
Nein! Bist du verrückt oder was? Nein. Also du machst das
wie der alte Ferrari. Du kannst keine 10 geben, weil der beste Ferrari wird erst noch gebaut. Punkt. Oder?
So in etwa. Na, ja, man weiß ja nie, ne? Also ich meine, wir haben es ja schon mehrfach gestresst. Es gibt ja noch 3 Staffeln. Und wir haben ja auch schon drüber nachgedacht, wie weit wird es denn jetzt reichen? Also bis wohin werden sie uns denn führen? Und ich sag mal, Stichwort Ringkrieg. Von daher, also ich sag mal so weit wie wir Stand jetzt sind, dann mache ich es mal so, ja. Ich glaube, ich bin bei einer 9,5.
Oh, ist doch super.
Jo.
Macht in der Mitte 9,75.
Jo. Für uns beide gesprochen, ja.
Ja, passt doch. Die beste Bewertung, die jene Folge bei uns bekommen hat.
Ja, wobei wir natürlich nicht immer dieses 10er-Bewertungsmodul gemacht haben, ne? Darfst du ja auch nicht vergessen.
Richtig, aber man kann sie extrapolieren.
Ich würde mal sagen, normalerweise, wir sind vermutlich verhältnismäßig zurückhaltend, was Bewertung angeht, was hohe Bewertung angeht. Und ich sag mal so, von uns eine 9 oder eine 10 zu hören, ist schon verhältnismäßig selten, ja. Definitiv.
Was mich an der Folge besonders interessiert oder begeistert hat, ist einfach dieses, sie haben es geschafft, dieses, was ich immer wieder sage, dieses Make Me Care. Sorgt dafür, ein guter Geschichtenerzähler oder eine gute Story, auch eine gute Produktion, schafft es, dass du dann dastehst und dich interessierst für die Figuren. Oder da sitzt. Und das hat die Folge geschafft. Mich hat interessiert, oh Gott, was wird mit Gimli? Tickt der König aus, weil er hat ja gerade seine eigenen Männer niedergemetzelt.
Gimli? Du hast gerade Gimli gesagt.
Durin.
Durin.
Okay. Durin. Der andere Zwerg.
Ja. Ja, okay, alles klar, ich verstehe. Ja, aber ich hab gewusst, was du gemeint hast, nur zur Sicherheit. Okay.
Ja. Danke. Das hat mich schon interessiert. Mich hat tatsächlich interessiert, was Adas Motiv ist. Mich hat tatsächlich auch interessiert, dieser Twist in Ada, dieses zu realisieren, so wow, er kriegt nicht mehr mit. Er kriegt es wirklich nicht mehr mit. Und wir hatten ja letzte Woche spekuliert, worauf pokert Sauron? Worauf will er hinaus? Warum will er diese Armee hier haben? Mhm. Und so langsam dämmert es mir und es ist stimmig. Es ist keine Wunderwaffe, dass er einen Zauberstock aus seinem Hintern zieht. Sorry, wenn ich so bildlich werde. Und dann Hex schreit und plötzlich sind die Orks wieder böse, sondern nein, es ist was viel perfideres, viel filigraneres und Ada tappt voll hinein in die Falle ich ertappe mich dabei, ihm zu wünschen, dass er es noch durchschaut, so dass er sich zu seinen Orks und sagt, okay Leute, ich habe einen Fehler gemacht, nein, das ist es nicht wert, Sauron darf auch nicht auf diese Weise gewinnen und er wird es nicht schaffen, logischerweise, wissen wir, aber es hat mich in dem Moment erwischt und das ist jetzt der Bösewicht, der da steht, der hat es geschafft, dass ich mich für ihn interessiere. Mich hat dieser Dialog zwischen Celebrimbor und Sauron auch gepackt, mich hat auch interessiert, wie sie diesen Dialog hin und her spielen. Der Satz von Gary Brimbo dann zu Saurer, so, du bist wirklich der Meister der Täuschung oder der Herr der Täuschung. Mhm. Du täuscht sogar dich selber. Und das Gesicht dann von, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, aber herrlich.
Charlie Vickers.
Also diese, danke dir. Also wirklich, und dann kommst du ja noch, und da habe ich jetzt noch gar nicht mit den, ich sag mal salopp, den Guten angefangen. Elrond, verdammt, mit Elrond, der dann dasteht und so sagt, okay, er kommt, er total gebrochen, liegt er da, kniet er da am Boden, sei deinen Kollegen da im Arm, der da stirbt, weil er ihn da losgeschickt hat, quasi in die Falle geschickt hat, und er stammelt vor sich hin, so wie gebrochen. Mhm. Durin wird kommen, ja. Er wird kommen, ihr werdet sehen. Ja. So als Zuschauer gefasst, ja. Und dieses, oh je, der arme Kerl und was ist echt was.
Ich habe jedes Mal in der Szene, ne, der war ja wirklich wie weg. Der war ja geistig weg, der hat einfach nur dieses, und Durin wird kommen, hat er ja einfach nur noch mantraartig rausgehauen, völlig desillusioniert. Und ich habe jedes Mal, ich saß auf dem Sofa und habe jedes Mal gerufen, also nicht, wie soll ich sagen, nicht schadenfreudig oder sowas, sondern eigentlich eher verstehend und schon fast erklärend, habe ich jedes Mal gerufen, nein, wird er nicht. Also ich kann das gut nachvollziehen. Also mir ging es da, glaube ich, genauso wie dir.
Und das sagt doch eigentlich aus, wie gut die Folge gemacht war, wenn es uns packt, also für uns jetzt, vielleicht ist das jetzt nur unser, wie sagst du, unsere Art Gemüse, dass es uns passt und der Rest der Welt zerschreit die Folge oder zerreißt die Folge verbal, aber es war genau das, was ich meinte mit Make Me Care, und das haben sie einfach geschafft. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will wissen, ob, wieso will ich jetzt Legolas sagen? Also ich habe heute.
Was ist da los? Sag mal, hast du dir vorher noch die Trilogie reingezimmert oder was?
Nein, ich habe jetzt auch keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil du vorher mit dem Zitat von Herr der Ringe angefangen hast.
Ach so. Du hast mit dem Zitat aus Herr der Ringe angefangen.
Ich habe es abgewandelt, muss man jetzt fairerweise sagen. Ach so, okay. Ich habe nicht Rohan und nicht Gondor
gesagt. Das ist richtig.
Na, wie heißt er jetzt? Der Legolas der Serie.
Arondir.
Ich stehe gerade echt da. Arondir, danke. Also, wird er es überleben oder nicht? Das hat mich interessiert. Also, ich habe wirklich, also den Moment, wo er diesen Dolch, glaube ich, war es, oder was, das Schwert, durch den Bauch gejagt bekommt, habe ich gesagt, was? Nein, das kann nicht sein.
Ja, dachte ich auch in dem Moment. Ich so, das ist scheiße, Alter.
Aber es war so.
Ja.
Und jetzt stehen wir da in den Trümmern von allem, was den Elben heilig war. Gilgalad ist wohl der letzte noch stehende Elf, oder? Elb?
Ja gut, man hat nur gesehen, dass er mit den 20 Mann, die danach irgendwie kurz vor den Toren oder vor den Mauern Eregions stehen, gegen die anwalzende Uruk-Armee anspringt. Und ansonsten siehst du nur noch ein paar Slow-Mos und Einstellungen von Elrond und Ada sogar ja vor Elrond stehend.
Ja, den Ring an sich nehmen.
Den Ring an sich nehmend, genau. Und dann muss, ich sag mal so, Elrond, der ja zusammengesackt kniend hinter der angreifenden Linie der Elben zurückgeblieben ist, wenn Ada jetzt so vor ihm steht, dann muss ja rein theoretisch, müssen die Elben ja irgendwo hinter Ada sein. Also sieht nicht gut aus, glaube ich, unterm Strich.
Die Serie hat ja schon öfter mal mit der Geschichte von Herr der Ringe gebrochen.
Ja. Also
sowohl den Büchern als auch dem Film, der ja als die Referenz gilt. Unter anderem mit der Reihenfolge, wie die Ringe geschmiedet wurden. Von daher wissen wir jetzt nicht, ob die auch damit brechen, dass Gilgalad ja nicht den Ringkrieg führen wird. Also in dem Film führt er den Ringkrieg an.
Nee.
Und glaubt, stirbt dabei. Wie, nee.
Mm-mm.
Täusche ich mich da?
Mm-mm. Man sieht nur Elrond.
Doch,
das ist richtig, Ja, das ist, doch, da ist er noch dabei. Gilgalad fällt dann schlussendlich bei der Belagerung von Barad-dûr.
Genau. Also,
das letzte Bündnis macht er noch mit. Ja, du hast recht. Du hast recht.
Genau, also er stirbt in diesem Ringkrieg und zwar als letzter hoher König der Elben. Also diese Formulierung habe ich im Kopf. Ob es das jetzt irgendwie zu Saurons Füßen ist oder woanders, das wusste ich jetzt auch nicht mehr. Aber und das ist halt jetzt nicht mehr in Stein gemeißelt. Wir wissen das alles nicht mehr. Wir wissen auch nicht, ob dieser Kurs von Elrond nicht doch andeutet, dass es keinen Kereborn gibt. Also der Mann von
Galadriel?
Gwendolin? Wieso will ich jetzt Gwendolin sagen? Wer ist Gwendolin?
Das weiß ich auch nicht.
Gwendolin ist die weibliche, Nee, wer ist Gwendolin? Hilf mir.
Ich weiß, es gibt keine Gwendolin. Nicht in dieser Serie.
Nicht in der Serie, aber im Film. Ich bin doch bei Film jetzt. Gwendolin.
Keine Ahnung.
Gwendolin mit Y, das hört sich gut an. Nee. Nö, da habe ich jetzt, also da bin ich jetzt ganz durch. Okay, vergiss es. Doch, Gwendolin, Herr der Ringe. Wer ist? Okay, ich kann dich googeln und reden gleichzeitig. Ich reiche es noch. Gwendolin. Nee, wie heißt denn sie?
Galadriel.
Galadriel, dankeschön. Also in 200 Folgen hat sich nichts oder Episoden hat sich nichts verbessert, was mein Namensgedächtnis angeht.
Ich merke es, fürchtig.
Wahrscheinlich habe ich zur 100. Episode auch gesagt, ich werde besser werden. Ich verspreche, ich lobe Besserung oder sowas. Tja. In 400 wird es sicher besser. Nicht zur 400. Nein, in 400.
Oh Gott, Alter, da stellst du ja was in Aussicht.
Naja, das müssten wir erstmal schaffen, also müssten wir hochrechnen.
Das ist richtig, ja.
Bei unserem Tempo, da habe ich noch ein bisschen Zeit. Da kann ich noch irgendwie so einen Mnemotechnik-Kurs oder sowas besuchen.
Ja, kannst dir da Zeit lassen, ja, das ist richtig.
Gut. Wie war ich jetzt bei ihr gekommen, zu ihr gekommen?
Ich glaube, wir waren bei Make Me Care, Kuss. Ah ja, und nicht überliefert, wann Gil-galad stirbt und so weiter. Das könnte jetzt anders sein. Also zumindest im Kosmos dieser Serie anders sein.
Genau, es könnte jetzt auch sein, dass die beiden jetzt eine Romanze starten. Es gibt gar keinen Celeborn oder wie auch immer. Mal gucken. Also Karten werden neu gewischt. Vielleicht bedeutet das auch, dass Adda vielleicht diese Staffel auch überlebt. Who knows? Wer weiß? Also tatsächlich ist gar nichts mehr sicher.
Ja, auch das. Also ich meine, klar, ich meine, als Elrond da kämpft und auch zum Beispiel gegen den Troll kämpft und er dann durch die Luft gewirbelt wird, natürlich hatte ich da wieder den Anflug von, Elrond kann nicht sterben. Ne? Das geht nicht, weil wir wissen ja alle, den brauchen wir noch. Wobei, also wie du ja schon gesagt hast, die Serie macht hier und da ja vielleicht da ein bisschen was anderes, natürlich dann vielleicht auch aus lizenzrechtlichen Gründen. Aber an Elrond kannst du, glaube ich, nicht sterben lassen. Also ich glaube, das wäre ultra heftig. Wenn du quasi so deinen eigenen Herr der Ringe Serienkosmos aufmachst und an so eine Figur sterben lässt. Von daher war mir das schon klar. Das war in dem Moment, deswegen dann vielleicht so dieses 0,5. Auf der anderen Seite, wie willst du es denn anderes machen? Also ich meine, du kannst ja nicht, die Elben sind ja eh schon über allem gefühlt und du kannst ihn da jetzt quasi nicht mit 150% sich durch die Uruks schnetzeln lassen. Von daher finde ich es auf alle Fälle gut, wie sie ihn dargestellt haben. In der Szene, klar, er wird nicht sterben, das wusste man, aber das ist grundsätzlich halt, das Problem von solchen, Prequel-Serien mit Figuren, die man später mal sieht. Die Handlung ist da ja vorgezeichnet. Das Schlimmste kann nie eintreten. Aber alleine Gil-galad, also ich meine, du hast ja schon gesagt, Schicksal von Gil-galad ist ungeklärt. Make Me Care, ich war voll mit dabei. Ich meine, Gil-galad hätte hier und da vielleicht ein bisschen mehr eingesetzt werden können. Aber ich habe zum Beispiel auch, ich habe gejuxt, ja, ich habe einfach gejuxt. Ich muss an der Stelle ich schaffe es auch im vorletzten Deep Dive zur zweiten Staffel, schaffe ich es auch nochmal, Referenzen auf meine alte Herr der Ringe Games Workshop Vergangenheit zu legen. Weil ich natürlich, wenn ich die Elben spiele, das ist ja logisch, ich habe natürlich eine Elrond-Heldenfigur und ich habe auch eine Gil-galad-Heldenfigur als Kommandoeinheit. Und das heißt natürlich, weil Gil-galad in dem Sinne ist ja zumindest in den audiovisuellen Ergüssen, die wir bis jetzt haben, ja noch nie aufgetreten. Ja? Das heißt, im Prinzip, mein audiovisueller Auftritt bisher war diese Figur. Weißt du? Du hast nur davon gehört.
Nicht ganz, gell?
Weil, wo?
Ich glaube, es gibt eine Szene in Herr der Ringe, wo man Gil-galad sieht.
Wo man du meinst im Ringkrieg-Prolog, wo er vielleicht irgendwo im Hintergrund für 2 Sekunden eingeblendet wird?
Sie.
Ja, komm, Alter, das kannst du doch vergessen. Nein, also ich wollte damit nur sagen, das ist diese, ist wie gesagt, meine visuelle Daseinsberechtigung ist diese kleine Scheißfigur. Und jetzt habe ich im Prinzip in der ersten Staffel ja schon mitgekriegt, Alter, geil, hier rennt Gil-galad durchs Bild, mega, mega, mega. Jetzt darf der auch noch kämpfen, mega, mega, mega. Und dann sehe ich ihn auf dem Pferd, mega, mega, mega. Und dann denke ich mir die ganze Zeit, Scheiße, Alter, wo ist sein Speer? Wo ist Aeglos oder Aeglos, wo ist der? Und dann sieht man ihn ja, quasi nur beim Anritt zusammen mit Elrond auf die Uruks. So, streng genommen sogar vor dem Anritt. Man sieht ihn nicht im Anritt, da ist nur Elrond eingebildet. Und dann eilt er quasi in dem Flussbett, kommt er auf einmal wieder auf dem Pferd und hat diesen verfickten Speer in der Hand. Und ich bin einfach nur abgeschnalzt. Ich bin einfach nur abgeschnalzt. Ja, genug Fanservice.
Eben, das meine ich ja so. Also den zum Beispiel habe ich jetzt nicht wahrgenommen, aber es ist halt nicht so dieses, hier ist mein Wunderspeer, seht, der so und so heißt und achtet darauf, dass es auch jeder mitbekommt, sondern es ist halt einfach für die das kennen, die das wertschätzen,
genau.
Die sehen den,
ja.
und fertig.
Ja,
und genau. Alle anderen denken sich, mein Gott, der hat halt einen Speer jetzt. Okay.
Ja.
Sieht cool aus oder auch nicht.
Ja, genau. Von daher, also haben sie genau die richtige Prise gefunden, muss ich sagen. Ja. Was mir an der Stelle vielleicht, also das ist natürlich auch wieder, das Ding ist natürlich, diese Folge hat im Prinzip, was das angeht, ich sag mal, mein Herr der Ringe-Herz und auch mein audiovisuelles Herz natürlich sehr weit aufgestoßen. Was ich natürlich noch sehr, sehr gerne gesehen hätte. Alter, wenn da jetzt auch noch so eine Zwergenarmee mitgemischt hätte, ne?
Könnte ja noch kommen.
Nein, das ist durch. Das ist durch. Da lege ich mich fest, das ist durch. Das ist durch. Und was ich mich frage, ich meine, das wird ja in Herr der Ringe, wird das ja, wie gesagt, jetzt sag ich natürlich jetzt hier mein Herr der Ringe-Herz und alle wahrscheinlich da draußen, du Heuchler, du Frevler, du hast ja nur die Filme geguckt und nicht ein einziges Buch gelesen, du Idiot. Ja, sorry. Aber ist in den Filmen wird ja auch immer thematisiert, zum Beispiel diese Dynamik zwischen Legolas und Elrond. Zwergen und Elben, die können sich ja nicht so wirklich riechen. Da habe ich mich natürlich jetzt ja dann schon gefragt, ich sag mal, diese Entscheidung Durins, ich meine, die Entscheidung wird ihm garantiert nicht leicht gefallen sein, die Armee wieder zurückzuholen, sich quasi um seine eigenen Belange, also um sein eigenes Reich zu kümmern, weil sein Vater ja quasi gerade voll Amok läuft, zurückzuziehen und seinem Freund Elrond nicht beizuspringen. Wird das ausschlaggebend sein für das spätere Verhältnis zwischen Elben und Zwergen? Weil das ist ja, weil, ich meine, Elrond weiß ja zu dem Zeitpunkt gar nicht, warum Durin nicht da ist. Er kennt ja den ganzen Background nicht. Für ihn ist einfach, er war bei seinem Freund, hat gesagt, hey Freund, ich brauche deine starke Axt an meiner Seite. Und er hat ja die Abmachung und Durin mobilisiert ja auch und er geht davon aus, sein Freund Durin kommt. Das ist ja kein Vertrag, sein Freund. sein Freund Durin kommt und wird ihm helfen. Und Stand jetzt geht er davon aus, sein Freund Durin kommt nicht. Das heißt, für Elrond ist es doch Stand jetzt ein Vertrauensbruch vor dem Herrn. Er hat ihn liegen lassen. Ich meine, da sterben gerade Elben, das halbe Elbenreich steht auf der Kippe. Und Durin kommt nicht. Das ist doch zerrüttet bis ins Mark, oder? Das kriegst du doch im Lebtag oder gefühlt, das kriegst du doch über Zeitalter, Zaunfall, Zwinker, Zwinker, nicht mehr gefixt. Oder?
Ich bin da unentschlossen.
Okay.
Naja, also letzten Endes, auf der einen Seite ist für mich die Ausgangslage entscheidend. Weil letzten Endes geht Elrond ja zu Durin, ohne zu wissen, was da abgeht. Und letzten Endes geht er ja ohne zu wissen, dass da jetzt irgendwie ein Umsturz bevorsteht, ja zu seinem Freund, dem Prinzen, der keine Entscheidungsgewalt hat. Also was kann er bestenfalls erhoffen? Er kann erhoffen, dass Durin seinen Vater überzeugt und der Vater schickt die Soldaten. Das ist so das, was er sich erhoffen kann. Aber da hat er ja keine Garantie. Also kann er nur seinen Freund um Unterstützung bitten, wie er schon 2-3 Mal in dieser Serie gemacht hat. Jetzt hat sich die Situation für ihn dann gewandelt, dahingehend, dass Durin ja sagt, also Durin der Vierte, sagt, ich werde Durin den Dritten umstürzen und ich schicke die Soldaten. Aber er kann ja, das finde ich halt ein bisschen schwierig, dass Elrond jetzt wirklich so überzeugt davon ist, dass Durin kommt, weil er letzten Endes in dem Moment, wo Durin der Vierte es verspricht, hat Durin der Dritte ja noch das Zepter in der Hand, den Ring am Finger und sitzt auch mit seinem Zwergenhintern auf dem Zwergenthron.
Okay. Ja, okay. Ich weiß, was du damit sagen willst. Aber Durin, also Durin der Vierte ja, ist aber nicht irgendeiner.
Schon. Ich verstehe jetzt auch, also ich verstehe das Setting drumherum, dass durch diese große Ankündigung, dass die verbliebenen Elben dann sagen so, naja, die Zwerge haben uns im Stich gelassen und das dann den Spalt tiefer machen wird, das kann ich nachvollziehen. Aber ich kann mir jetzt, zumindest aus der Entwicklung, jetzt nicht plausibel erklären, warum Elrond ihm nicht vergeben sollte.
Ich glaube, das wird auch extrem viel damit zu tun haben und damit zusammenhängen, wie es denn da jetzt weitergeht.
Genau, das ist natürlich der nächste Punkt.
Stand jetzt, also zumindest so, wie mir das Ende dieser 7. Folge das glauben machen möchte. Ich sage jetzt einfach, die Elben sind besiegt. So sieht es für mich Stand jetzt aus. Die Elben sind besiegt. Eregion ist gefallen. Die Frage ist natürlich, was macht Adda? Also ich sag mal, Adda ist ja, weiß ich, geblendet, der ist ja blind, sieht ja gar nichts mehr. Ich sag mal, rennt er jetzt einfach über die Elben hinweg und nimmt sie halt einfach als Casualty einfach hin und zieht quasi einfach weiter in Richtung Sauron? Lässt er die so nach dem Thema, okay, Elrond kniet, so nach dem Thema, ich hab den Ring, ich lass die einfach links liegen, dann sind die Elben zwar besiegt, aber es ist ja quasi, es ist nicht die ureigene Intention von Adda, die Elben zu besiegen oder die Elben auszulöschen. Es ist, das eigentliche Ziel ist ja nach wie vor Sauron. Mhm. Ne, so, das heißt, wenn Adda die halben Elben oder die halben Elbenreiche ausgelöscht hätte, ich glaube, dann wäre das ein bisschen schwieriger, Elrond-seitig, Durin zu vergeben. Ich meine, das ist, ich sag mal, wenn Adda jetzt einfach nur die Schlacht gewinnt und einfach zu Sauron weiterzieht, ja, dann ist es immer noch scheiße, dass die Elben verloren haben, aber es ist halt gefühlt nicht so schlimm, weil die Elbenreiche nicht komplett gefallen sind. Von daher, ja, könnte sein, dass sich das wieder einrenkt, ja. Aber ich tue mich immer noch ein bisschen schwer. Dann so nach dem Thema, wenn Durin dann einfach kommt, hey, ja, sorry, Elrond, hat nicht geklappt, Mann. Ey, mein Vater ist voll Amok gelaufen. Ich musste das her bei mir behalten, um einfach Khazad Dûm zu retten. Ich glaube nicht, dass Elrond dann sagt, ach so. Hey Durin, ist da gar kein Thema. Hättest du eine SMS geschickt, hätte ich Bescheid gewusst. Ist okay, jetzt weiß ich ja Bescheid. Ist okay, ich versteh's. Schwamm drüber, lass uns einen Kaffee trinken. Nee, so einfach wird's nicht sein.
Naja, deine Frage war ja, ob das die Kluft zwischen Elben und Zwergen aufreißt. Und da glaube ich schon, das spielt da rein. Also das
okay, so. Ja, das ist ja schon mal gut.
Die Elben, die letztens hat halt aber der Elrond dafür beigetragen, weil er ihm großmundig erklärt hat, der Durin kommt. Und auch der Hauptmann dann auch gesagt hat, ich weiß, er hat den Namen nicht im Präsent, der gesagt hat, Durin hat seine Tore verschlossen. Also es ist schon, da ist schon dieser Vorwurf schon eingeflochten.
Ja.
Er hat die Armee zurückgezogen, die Tore sind verschlossen. Das ist schon mal ein Hinweis dafür, wie die Elben als Volk das sehen werden. Die andere Frage, die ich dann aufgetan habe, war, beziehungsweise die du aufgetan hast, auf die ich geantwortet habe, war eben dieses, naja, wie reagiert denn dann Elrond persönlich? Und da sehe ich halt jetzt, also wenn er reflektieren kann, wenn er jetzt nicht in seinem Groll oder vielleicht auch in dem Frust, dass er nicht die Situation retten konnte, verklärt drauf guckt, sondern so wirklich nüchtern drauf guckt, dann müsste er sagen, ja, okay, mein Plan war eigentlich, ich bitte um Hilfe und weiß nicht, ob ich sie bekomme und beschwere mich jetzt, dass ich sie nicht bekommen habe. Er war in einer ausweglosen Situation.
Mhm.
Er hat um Hilfe gebeten in der Hoffnung, dass er einen Ausweg bekommt und der wurde in Aussicht gestellt. Mhm. Klar ist es dann sowas, man nimmt was weg, das ist wieder diese Heuristik, die dann ins Spiel kommt, aber also quasi wenn du mir 5 Euro gibst und ich behalte und du nimmst sie mir wieder weg, dann tut mir es mehr weh, als wenn ich nie was von 5 Euro gewusst habe. Und so ist es wahrscheinlich jetzt für Elrond auch, also psychologisch gesehen. Aber er kann doch nicht ernsthaft jetzt die Niederlage der Elben auf das Versagen von Durin schieben, also nicht nüchtern. Weil es war ja nie groß angelegt. Also würde ich jetzt so sehen, tatsächlich.
Also ich sag mal so. Hast du Braveheart gesehen?
Du meinst das mit der Röcken und den Ärschen?
Das ist bei dir hängen geblieben zu Braveheart? Das ist bei dir hängen geblieben? Alter.
Aber ja, die Szenen in der Filmgeschichte, ja.
Das mit den Röcken und den Ärschen, ja, das ist richtig.
Robin the Bruce, oder?
William Wallace. Ja, okay. Ja gut, ich meine, ja klar, er wird natürlich von Robert the Bruce hintergangen, ja logisch. Aber er wird ja auch hängen gelassen in der Schlacht von den anderen schottischen Edelleuten, die ihm vorher ja auch ihre Zusage gegeben haben. Ne? Und ich sag mal so, wie ein William Wallace zumindest laut dieser Verfilmung damit umgegangen ist, ging für die anderen schottischen Edelleute halt nicht so gut aus, ne? Der hat das, glaube ich, der hat denen das, glaube ich, auch sehr krumm genommen, weil die Schlacht wurde verloren, weil die ihm zugesagte Unterstützung nicht kam.
Vollkommen richtig. Der Unterschied ist hier, die Zusage bei gegenüber Wallace kam ja von den Edelleuten, die über Macht und Autorität verfügt haben.
Ja.
Die hat Durin der Vierte nicht. Die hat er zu keinem Zeitpunkt, die hat er auch nicht in dem Moment letzten Endes, in dem ganz Khazad-dûm schreit.
Oh, aber auch geil, ne?
Auf dem Weg zur Tür ist.
Auch gut gemacht, ne?
Fand ich auch Gänsehaut-Moment.
Ja, das haben sie davor aber schon mal gehabt. Ich weiß gar nicht, wer das war. Das war oder so, Khazad-dûm. Oh, Alter.
Das ist, also glaubt auf Big Screen mit guter Anlage.
Tja.
Gänsehaut.
Musste nachholen. musste nachholen.
aber ich sag dir auch, in der Situation hatte er noch nicht die Autorität, das auszusprechen. Also es wäre was anderes aus Elrons Perspektive, wenn er gerade da neben ihm steht und sagt, okay, cool, du hast hier alles im Griff, wir sehen uns in einer Stunde. Passt? Okay, dann verstehe ich den Frust. Aber das hatten wir ja nicht. Wir hatten in der Situation, wo die beiden gesprochen haben, ja immer noch das Verhältnis, Papa sitzt auf dem Thron, ich verspreche dir was, was ich nicht weiß, dass ich halten kann.
Ja.
Und entsprechend tue ich mich halt schwer zu sagen, okay, ich verstehe Elrond, wenn er sagt, nie wieder will ich mit diesem Zwerg was zu tun haben.
Okay. Ja, gut.
Gut, aber wir werden sehen. Also da kann noch mehr folgen, wer weiß. Vielleicht, was ich mir vorstellen könnte, vielleicht erwischt es dieser bei der Situation, bei dieser quasi Eskalation mit dem Papa. Und dann verbittert Durin so, dass er dann auch nicht einmal mehr die Tore öffnet für irgendjemanden und dann kommt es gar nicht zum klärenden Gespräch oder vielleicht entwickelt sich es noch ganz anders.
Mhm.
Da gucken wir mal, was die Serienmacher sich da überlegt haben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Fronten da sich noch weiter verhärten, aber da muss für mein Verständnis noch mehr passieren. Außer dass hier, also wir reden ja hier für einen Bruch über Zeitalter hinweg, weil Elrond wird ja im Zeitalter von Aragorn ja noch leben.
Ja.
Und sein Groll ist, glaube ich, da auch noch nicht ganz beigelegt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das jetzt richtig im Kopf habe.
Mm, es wirkt zumindest so, ja. Thema,
ja. Also von daher, ich glaube, da muss mehr passieren.
Wir wissen ja auch noch, wie du ja schon gesagt hast, wir wissen ja Stand jetzt auch noch gar nicht, was dann in Khazad Dûm passieren wird, ne?
Richtig, zumal ja, also wir blicken ja jetzt auf vier, auf weitere drei Staffeln vor, die noch bevorstehen. Also und die Zwerge und die Elben sind ja Protagonisten. Entschuldigung. Mhm. Also es wird schwierig, die beiden Lager irgendwie noch von getrennt voneinander agieren zu lassen. Also ich bin mal gespannt, wie sie das schon machen.
Ja, scheiße, das ist ja stimmt. Bruch. Selbst wenn sich Khazad Dûm da jetzt so komplett abschottet. Und erstmal versucht natürlich A, seine eigenen Probleme zu regeln, was sie ja definitiv noch tun müssen, aber im Prinzip, wenn die da komplett ihr eigenes machen, das kriegst du schon noch irgendwie reingeschrieben, aber es wird schwer, glaube ich. Weil dann erzählst du ja, dann musst du die Serie ja gefühlt Khazad Dûm nennen. Obwohl, natürlich Durin der Dritte ja immer noch einen Ring der Macht besitzt, ne? Also geht das schon irgendwie.
Ist dir eigentlich aufgefallen, wie zurückhaltend Gil-galad mit dem Einsatz des Ringes ist?
Ja, er hat ihn gar nicht eingesetzt. Oder?
Werden wir das noch sehen?
Boah!
Wollen wir schon in die Spekulation gehen? Warte mal, wollen wir schon in die Spekulation gehen? Weil ich glaube, das macht man ein Fass auf, das kriegen wir heute nicht mehr zu. Das ist auch das Schöne an dieser Folge. Es sind so viele Fragezeichen da, dass man, und man möchte wissen, wie es weitergeht. Das ist ja auch ein gutes Zeichen für so eine Serie.
Ja.
Aber ich überlege gerade, gibt es ein Thema, was wir noch nicht angeschnitten hatten aus der Folge? Zum Beispiel den ist er ein Troll?
Ja, ist ein Troll, ja.
Wie heißt der nochmal?
Oh, scheiße, der hat sogar einen Namen. Fuck. Oh, jetzt hast du mich.
Jetzt habe ich dich. Du google mal, währenddessen erzähle ich einen Fun-Fact, was ich jetzt gelesen habe. Der Troll und Gil-galad werden vom selben Schauspieler
Damrod gespielt. Damrod, der Hügeltroll.
Damrod, der Hügeltroll. Und beide, also Gil-galad wird vom selben Schauspieler gespielt, wie Damrod eben synchronisiert wird. Also die Original-Synchronstimme ist von demselben Schauspieler. Also quasi.
Aber nur in 2.3. In 2.7 war es eine andere Stimme, laut Wikipedia.
Was? Ach nein, okay, dann. Ja. Danke für den Hinweis. Aber Metaphorisch springt er trotzdem sich selber um, in irgendeiner Art und Weise.
Mit was?
Was ganz Witziges. Naja, Gil-galad ersticht doch Damrod.
Ach so, das meinst du, okay. Weil das ist ja gleich, oh Gott, ja, okay.
Naja, kleiner Funfact okay. Am Straßenrand.
Okay.
Klar haben sie die Szenen mit ihm im Dunkeln gemacht. Wir haben ja schon ein paar Mal über CGI geredet.
Ja.
Gerade im Rückblick bei Star Wars ist es sehr auffällig immer wieder gewesen. Aber hier in dem Fall war es ja auch eine Nachtszene. Aber ich fand es trotzdem erstaunlich, wie weit wir mittlerweile sind mit CGI. Also es war schon, ich würde jetzt nicht sagen, ich würde sofort glauben, dass das ein real existierendes Wesen ist, aber es war jetzt nicht so, okay, da kommt ein Haufen klobige Plastik die da bewegt wird, sondern es war so wirklich, es war echt
ja.
Realist. Also
ja, vergleich das mal mit dem 23 Jahre alten Höhlentroll in Die Gefährten. Das ist ein Unterschied, aber das ist halt auch 23 Jahre Entwicklung, ne? Das ist ja, wäre ja schlimm, wenn es anders wäre.
Ja, aber da sind wir auch wieder dabei, das ist eine Entwicklung, aber auch in der anderen Richtung, nämlich dass, dass wir hier eine Serienproduktion haben und wir vergleichen es mit einem Hollywood-Megaprojekt. Und es sticht das aus, also wir sind schon so weit, dass so Serienproduktionen halt einfach auf Augenhöhe sind. Punkt.
Ja, aber ja, erinnere dich an unser letztes Feature, House of the Dragon. Ein Jahr Produktionszeit für 5 Minuten Drachenszene. Das steht dem mittlerweile nichts mehr nach, ja. Definitiv. Wenn man halt entsprechend Geld reinpumpt, aber dafür sind solche Serien dann halt auch entsprechend teuer.
Ja. Wobei man muss jetzt auch sagen, also die Folge, ich hab ein Interview gesehen mit dem Showrunner und dem Produzenten. Und da haben beide explizit so, die Folge war als Film angelegt. Also die haben die so konzipiert.
Okay, krass.
Und so wirkt das gefühlt auch. Also die haben das jetzt nicht behandelt wie ein Teil einer Episode. Also das unterstelle ich jetzt mal. Sie haben klar die Vorgeschichte zugrunde gelegt. Also der Film muss ja die Vorgeschichte auch erzählen. Das wären ja quasi die fehlenden 30 bis 60 Minuten, dann hätten wir wieder die typische Länge eines Hollywood-Films. Aber genau so haben sie es angelegt. Und ich finde, das wirkt auch so wie eine abgeschlossene, runde Geschichte.
Ja, natürlich.
Mit offenem Ende natürlich.
Mit offenem Ende natürlich. Und ich sag mal so, wenn du jetzt irgendjemanden hinsetzt, der davor nie was gesehen hat und du lässt ihn jetzt einfach die 7 gucken, das wird natürlich nicht funktionieren. Ja, so mit Anatar und Celebrimbor und Angriff, warum Angriff und so weiter und so fort. Also da fehlt vorne und hinten, fehlt halt ein bisschen was. Aber wie du schon gesagt hast, das ist dann, wenn du das noch hättest, dann wäre es ein abgeschlossener Film.
Genau. Also ich habe tatsächlich jetzt nichts mehr im Kopf, was ich aus der Folge per se rausnehmen wollen würde, um es nochmal zu thematisieren, außer das Thema mit den Ringen. Aber da sind wir schon ein bisschen im Forschermodus. Ich weiß nicht, hast du noch sowas, was du aus der Folge noch aufgreifen wollen würdest?
Nö, ich glaube, nee, also wie gesagt, selbst wenn wir jetzt irgendwie in Richtung Ringe und Vorschau oder sowas gehen, wird das ein oder andere bestimmt nochmal wiederkommen, aber ich glaube jetzt nichts für sich alleinstehendes, würde ich jetzt mal so sagen. Ja.
Sehr gut, dann können wir ja das fast aufmachen, was ich erwähnt habe. Vielleicht einleiten mit einem Punkt. Ich habe es ja in meiner Bewertung ja schon gesagt, dass ich Sauron jetzt, dass ich die Handlung von Sauron besser nachvollziehen kann. Und ich für mich habe jetzt eine Erkenntnis gewonnen, korrigier mich oder unterstütze mich oder
verbessere. Mach weiter, weil ich habe das Gefühl, es wird jetzt ein sehr, sehr langer Monolog kommen, weil ich quasi in deiner Einleitung oder bei deinem Eindruck, da dachte ich mir schon so, okay, scheiße, da hat Goran irgendwas gesehen, was ich nicht gesehen habe. Deswegen mach mal weiter.
Also meine Erkenntnis oder meine Wahrnehmung, die ich jetzt habe aus der Serie ist, du musst dir Sauron vorstellen wie eine Art Virus.
Okay.
Wenn Sauron mit einer Person in Kontakt kommt, unmittelbar Kontakt kommt und mit ihr spricht und ihr einen Gedanken in den Kopf setzt, dann ist diese Person befallen.
Da ziehst du jetzt zum Beispiel auf die Elben an, die sich dann gegenseitig töten, wo er gesagt hat, nicht nur du warst in meinem Bann, irgendwie sowas.
Richtig. Ich ziele aber auch auf die Orks ab. Ich ziele auf den Ork-Kommandanten ab, ich ziele auf Ada ab. Wir haben uns doch immer gewundert, warum macht Sauron diesen Umweg? Also warum macht er noch einen Abstecher nach Mordor?
Ach so, nur um dann wieder freigelassen zu werden und nach Eregion zu gehen. Wobei er ja direkt nach Eregion hätte gehen können.
Genau, nein, er muss in Ada und er muss in, ich weiß nicht, wie der Kommandant heißt, also der, wo wir auch schon gesehen haben, dass er eine Frau und ein Kind hat. Er muss diesen Zweifel sehen, er muss diesen Gedanken sehen oder diesen Virus, wie ich jetzt sage, sehen. Ja,
der Kommandant heißt Glück.
Glück.
Glüg.
Glück.
Ja, wird vermutlich was ist die dunkle Sprache, wird vermutlich dann ein bisschen anders klingen. Aber geschrieben, also gelesen, so wie es geschrieben ist, heißt da Glück.
Glück. Na, mal schauen, ob er Glück hat, der Glück. Aber das ist so, wie glaube ich, wie Sauron funktioniert. Oder das ist zumindest meine Wahrnehmung jetzt. Er muss dich infizieren, aber dann kann er dich auch kontrollieren. In bestimmten Maße natürlich. Bei Willensschwächeren, so würde ich das einschätzen, da klappt das bedingungslos. Mhm. Bei Willensstärkeren dann vielleicht auch gar nicht, siehe Galadriel zum Beispiel.
So Jedi Mindtrick mäßig.
Ja, aber halt schon in Sinne von, dass er dich quasi als Zahnrad nehmen kann in einer größeren Maschine und dich da einsetzen kann. Wie zum Beispiel eben, dass er sagt, okay, mir reicht's, wenn ich Ada infiziere, mir reicht es, wenn ich Glück infiziere, weil dann wird Folgendes passieren. Ada wird Angst vor mir bekommen, er wird mich töten wollen, also wird er mir hinterherziehen, weil er erkannte, dass ich das bin, aber er soll ja auch erkennen, dass ich das bin, weil ich das auch steuern kann, und gleichzeitig muss Glück aber diesen Zweifel bekommen, dieses Moment mal, Ada geht über Leichen, das ist nicht mein Ding, ich pack mir, wahrscheinlich wird es dann so laufen, ich pack mir die Elben, die Orks, die auf mich hören, und zieh zurück nach Mordor, wo ich meine Heimat hab. Mhm. Weil dann schwäche ich vielleicht die Armee und kann Sauron sie übernehmen, wie auch immer, aber ich habe auch schon das Heer quasi zu Hause, das was auch immer jetzt der Plan ist. Aber so funktioniert, glaube ich, Sauron oder die Macht von Sauron. Und das erklärt auch so manche Bewegungen. Das erklärt auch, warum dieser Satz fiel von wegen, naja, Eregion?
Egal, das ist ja nur ein Betonungsding.
Egal. Ist schon gefallen, die Elben darin sind schon korrumpiert. Und tatsächlich ist das jetzt die Frage. Also in dem Moment, wo er eine ganze Stadt über Wochen oder Monate lang korrumpieren konnte, kannst du diesen Elben überhaupt jemals wieder trauen?
Boah.
Oder anders gesagt, sogar wenn man die Schlacht gewonnen hätte oder gewinnen könnte jetzt noch, weil doch die Zwerge auftauchen, oder... Und jetzt ein kleiner Shoutout an deinen Sebastian von Filmstart, glaube ich, ist es, der geschrieben hat oder gesagt hat, er hat die Theorie gelesen, dass die Numenori vielleicht noch auftauchen. Können wir gleich drüber reden?
Hat er das gesagt oder hast du einen Sebastian auch selbst gesehen?
Ich verstehe die Frage jetzt gerade nicht.
Aha, du, was? Wann hat er das gesagt?
Ja, letztens, als wir telefoniert haben, natürlich. Hä, natürlich hat er das in einem Video gesagt.
Ja, aber hab ich das angesprochen? Hab ich das wiedergegeben, dass er das gesagt hat?
Nein.
Aha, also hast du das Video gesehen?
Ja.
Ah, okay, alles klar.
Hä? Ja, ich bereite mich auch vor, sag mal.
Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ist ja okay, ich wollte nur wissen, wo du es her hast.
Genau. Wo war ich jetzt stehen geblieben?
Numenori kommen, mir helfen.
Davor?
Wenn die Elben gewonnen hätten, was ist dann? Also
genau, ja. Danke. Wenn die Elben gewonnen hätten, was hätten sie dann mit den anderen Elben gemacht? Also hätten die befreit und alles wäre wieder eitel Sonnenschein? Oder
ich glaube, ja.
Also, vorausgesetzt, dass Sauron entkommt?
Ich glaube, ja.
Könnte man, also, das ist halt die Frage. Also
ist halt die Frage, wie nachhallend ist denn er als Virus? Also weißt du, wenn er jetzt weg ist, sind die Eregioner oder sind die Eregion-Elben dann alle so wie, oh, auf weißt du, der Himmel wird auf einmal wieder klar, die Sonne ist weg und der Virus ist weg. Oder müssen sie diesen, in Anführungsstrichen, Virus erst kurieren? Ich weiß es nicht.
Tja.
Ich weiß es nicht.
Ich würde behaupten, der ist nicht kurierbar. Entweder du bist willensstark genug, Sauron zu trotzen, oder du bist sein Diener für immer. Klar kannst du den Willen entwickeln mit der Zeit.
Aber pass mal auf. Beispiel. Und ich meine zum Beispiel auch Negativbeispiel. Celebrimbor kann sich ja befreien. Kommt dann irgendwann auf die Mauer zu Myrdania und den anderen Soldaten. Dann redet er natürlich wirres Zeug. Also, für andere wirres Zeug. Er spricht natürlich die Wahrheit, dass er getäuscht wurde, dass er im Prinzip
auch eine gute Szene übrigens,
dass er ein Gedankengefängnis hatte und so weiter und so fort. Und natürlich taucht dann natürlich wieder Anatar auf und so weiter, also Sauron auf. Und in dem Moment, die sind ja alle Team Anatar. Ja, lass ihn wegsperren, lass ihn wegsperren. So, auch die Soldaten, so, die bringen ihn dann weg. So, dann flieht Celebrimbor ein zweites Mal, nachdem er sich den eigenen Daumen abgeschnitten hat. Trifft wieder auf Soldaten. Die Soldaten, ey, Herr Celebrimbor, was machst du hier? Du gehörst da oben rein, sagt unser Bossi Anatar. So, da kommt Galadriel. Galadriel sagt, erkennt ihr denn nicht den eigentlichen Herr von Eregion? Die stehen rum, machen nichts. Dann tauschen sich Celebrimbor und Galadriel aus im Sinne von, hier nimm du die Ringe, ich kümmere mich um, nimm du ihn, so nach dem Thema. So, Ende der Geschichte ist, Celebrimbor geht wieder in den Turm, stellt sich Anatar und die Soldaten, die eben gerade noch gesagt haben, ey, du gehörst hier nicht hin, sagen, hey, wir sind an deiner Seite. Um dann im Turm wiederum Anatars, ich sag zumindest physischer Macht, Gedankenmacht, keine Ahnung, wieder zu erlegen und sich dann gegenseitig zu töten. Ich meine, wie funktioniert das? Ich meine, unten reicht dann eine Galadriel, die sagt, ey, das ist Celebrimbor, der eigentliche Herrscher, jetzt rafft euch mal. Dann zu sagen, hey, komm, wir stehen an deiner Seite und wir kämpfen gegen Anatar, weil irgendjemand hat uns halt gerade gesagt, dass Anatar jetzt dann doch irgendwie der Böse ist. Verstehst du? Glaube, das ist dann ein bisschen wankelmütig, glaube, für mich, so von wegen, ja, den Virus wirst du nie wieder los. Weil dann hätten sie rein theoretisch gegen Galadriel kämpfen müssen. Um Celebrimbor wieder in den Turm zu verschaffen, zum Beispiel.
Ich glaube, es funktioniert anders. Ich glaube, es funktioniert eher mit Fokus. Ich weiß nicht, was man da jetzt als Analogie nehmen kann, das Virus, aber letzten Endes braucht es die Nähe von Sauron, offensichtlich, und es braucht den Einsatz von Zauberkraft oder den Einsatz von Konzentration
von Sauron. Okay, das bedeutet aber, dass, um auf dein Urthema zurückzukommen, wenn die Elben gewonnen hätten und ich sag mal, Lindon hätte jetzt Eregion befreit und Sauron wäre geflohen, dann wären alle Eregioner, ja, dann ist Sauron weg und nicht mehr, dann wäre das Virus weg, weil Sauron ist physisch nicht mehr da, kann nicht mehr zaubern, kann seine Range nicht mehr nutzen und damit wären sie dann ja wieder gesund. Mit der Analogie. Ja, oder mit der Begründung.
Naja, ist ja die Frage, was bedeutet Aufmerksamkeit, Fokus und Nähe? Also würde es theoretisch reichen, wenn er dann später das allsehende Auge auf sie richtet?
Oh mein Gott.
kannst du das nicht sagen, aber mein letztes einer der Hinweise, wie das funktioniert, war ja auch dann eben, wo Celebrimbor den Time Loop durchschaut und auch so explizit sagt, naja, du scheinst deinen Fokus jetzt auf die Schlacht gelenkt zu haben und hattest dann nicht mehr so viel Zeit, die Illusion aufrechtzuerhalten und dementsprechend hast du ja jetzt hier Fehler eingebaut und ich kam dir so auf die Schliche. Mhm. Und so scheint es dann eben zu funktionieren. Also wenn er nicht 100% drauf ist, dann werden sie wieder normal und lassen sich ja auch wieder mit Argumenten beeinflussen. Aber sobald Anatar oder dann Sauron wieder in der Nähe ist, sind sie halt, wie die Amis sagen, eine Liability. Also anders gesagt, würdest du eine Stadt mit Elben aus Eregion verteidigen wollen, zusammen, wenn sie neben dir stehen und Sauron steht vor dem Tor? Weil da schaust du ja nicht nach vorne, sondern du musst auch immer nach rechts und links gucken oder nach hinten.
Wenn man die Funktionsweise von Sauron durchschaut, ja. Mhm. Wenn nicht, dann weißt du ja nicht, dass die verseucht sind. Genau. Und dass da vielleicht noch was anderes passieren könnte.
Mhm. Aber ich meine, den Satz auch schon in der Folge gehört zu haben, dass es dann eben heißt, hat das nicht Ada gesagt? Die Elben sind schon verloren an Sauron? Also warum beschützt der Eregion noch, die Elben sind eh verloren, glaube ich, sagte zu Elrond. Also zumindest Ada kennt die Funktionsweise. Aber gut, müßig drüber zu spekulieren, denn ich glaube nicht, dass die Elben aus der Eregion überleben werden.
Okay.
Falls überhaupt noch welche da sind.
Mhm.
Kommen wir zum wichtigsten Teil.
Oh je. Den
seriennamengebenden Teil.
Mhm.
Wir haben ja zwei Plot-Twists. Oder vielleicht drei. Wir haben einen Gilgalad, der mitten in der Schlacht steht und einen Ring am Finger hat.
Oder auch nicht.
Den gibt er nicht ab. Also so viel wissen wir es von den Ringen der Macht, dass er die nicht abnimmt.
Okay.
Also traue ich mich jetzt wetten. Traue ich mich wetten, der hat der nicht abgelegt.
Okay.
Wir haben jetzt Adda, der im Besitz des zweiten Elbenringes ist.
Mhm.
Und wir haben 9 Ringe bei Galadriel.
Mhm.
Was ja völlig mit dem bricht, was wir jetzt von der Serie oder von der Handlung zu wissen glauben. Weil unser Wissen war ja, oder unsere Überlegung war ja, okay, Elrond sagt schon, die Elben kriegen 3, die Zwerge 7 und die Menschen kriegen 9.
Mhm.
Jetzt haben wir 9 Ringe für die Menschen,
mhm.
aber die hat Galadriel.
Ja.
Mit dem Wissen, wofür sie gemacht wurden.
Ja.
Wie zur Hölle ist meine erste Frage. Glaubst du, kommen die jetzt an die Finger von 7 Königen?
An 9 Könige, oder?
9, entschuldige.
Das ist halt die Frage. Ich meine, Galadriel ist ja eigentlich eine Verfechterin ihres Rings, ne? Sie fand das ja eigentlich ganz geil. Die Frage ist, ist Celebrimbor tot? Weil Stand jetzt, Celebrimbor hat sich ja mit Galadriel unterhalten. Hat Galadriel den Wissensstand, dass sie weiß, dass die Ringe korrumpiert sind? Oder hat sie den nicht? Weil dann wäre es nämlich, Stand jetzt, nur Celebrimbor, der das weiß. Und wer das ab, wenn der
ja,
das...
Sie haben sich ja unterhalten.
Ja, aber er sagt ja nur, ja, nimm die neuen, so nach dem Thema. Aber hat er...
Ach so.
Also ist Galadriel, weiß sie, dass die von Sauron korrumpiert sind und dass man diese eigentlich nicht nutzen sollte, weil wir wissen ja jetzt auch, wie Sauron die Ringe korrumpiert. Weil wenn du das nicht weißt, dann reitest du straight zu den Menschen. Gerade, wie gesagt, Galadriel war ja immer eine Verfechterin ihres Rings. Elrond war ja derjenige, der gesagt hat, nee, das ist scheiße, weil ich glaube, sie fand die Macht ganz geil, die sie hatte. So wie es zumindest in der bisherigen Staffel dargestellt wurde. Dann reitet die jetzt, ich meine, es wird nicht passieren, aber es wäre denkbar, die reitet straight zu den Menschen und steckt das dem erstbesten Menschenkönig an den Finger. So nach dem Thema, hey, wir brauchen das im Kampf gegen Sauron. Wenn Galadriel aber weiß, dass die Ringe korrumpiert sind, dann müsste rein theoretisch genau das Gegenteil passieren. Die Ringe müssten dann, Stand jetzt, in irgendeinem Hochsicherheits-Safe in Lindon verschwinden. Und niemals ausgeliefert werden, weil alle wissen, was mit denen Ring los ist.
Das ist ein guter Punkt, den hatte ich so nicht auf dem Schirm. Ich meinte, sie hätten sich unterhalten und, also ich gebe dir recht, sie hatte immer den Einsatz der 3 Elbenringe verfechtet.
Ja.
Ich glaube, von der 7 weiß sie gar nichts für die Zwerge. Da war sie schon weg.
Das kann sein, ja.
Aber wenn sie nicht weiß, dass Sauron die beeinflusst hat, weil ihre Aussage war ja, die Ringe sind ja von Saurons Einfluss ferngeblieben, also er hat sie nicht irgendwie korrumpieren können, weil die hat ja nur Celebrimbor geschmiedet. Wenn sie nicht weiß, dass Sauron das empfing, aber also wie, na, kann sie so naiv sein und das nicht bedenken? Kann sie so verzweifelt sein? Ich will es nicht ausschließen, aber ich glaube gar nicht, dass wir in die Situation kommen, dass wir das so ausgespielt bekommen. Denn ich denke jetzt...
Oder sie verliert die Ringe. Das kann natürlich auch sein. Dass sie jetzt versucht, davon zu kommen und dann fallen die Ringe irgendjemanden anderen durch Zufall in die Hand oder so. Keine Ahnung. Und dann ist ja quasi, dann weiß ja niemand, was mit diesen Ringen ist und dann steckst du dir halt die Dinger an, ohne zu wissen, was der Hintergrund ist.
Okay. Vollkommen auch möglich, aber ich glaube tatsächlich, es wird irgendwie sich anders ausspielen, weil wir haben ja immer noch diese Situation vor den Toren der Stadt.
Ja.
Wir haben immer noch den hohen König, der unseres Standes nach die Schlacht überleben wird.
Wenn man mal dem Kanon glauben darf, ja.
der immer noch einen Ring der Macht an seinem Finger hat. Wir haben Ada, der in die Stadt will und Sauron töten will.
Ja.
Mit einem Ring.
Ja.
Wir haben einen Elbenhelden, einen der wenigen Elbenhelden, dieser Satz hat Galadriel selber gesagt, der mit tödlichen Wunden am Boden liegt, aber noch nicht tot ist.
Der ist tot. Ich leg mich fest, der ist tot. Aber mach mal weiter.
Also Ada kickt ihn noch zur Seite und wir sehen, dass er sich nochmal regt und versucht nach ihm zu greifen. Also in der Situation lebt er noch. Aber er ist tödlich verwundet. Mhm. Wir haben einen Ada, der einen Ring hält, der für seine Heilkräfte bekannt ist. Wir haben eine Galadriel, die diese Kräfte schon eingesetzt hat. Mhm. Also, ich sage, Galadriel wird nicht abhauen, um die Ringe in Sicherheit zu bringen, sondern sie wird in irgendeiner Form wieder auf dem Schlachtfeld erscheinen.
Okay. Mit den Ringen. In der Hosentasche.
Wahrscheinlich.
Okay, okay.
Na, wem soll sie es noch anvertrauen? Also,
Bald Move?
Ist ja keiner mehr da.
Bald Move?
Ja, aber vielleicht gibt es gar keinen Ausweg. Also vielleicht gibt es keinen Fluchtweg mehr aus der Stadt heraus, der nicht schon zerstört ist. Oder also vielleicht hat sie gar keine Wahl, um salopp zu sagen. Sie muss irgendwie dadurch. Sieht, was los ist und kommt mit Ada ins Gespräch, so nach dem Motto, komm, wir machen einen Tausch, du kriegst die 9, ich krieg den einen. Mhm. Und wir dürfen abziehen oder sowas. Mhm. Weil sie diesen einen Ring höher schätzt, wie du es selber gesagt hast. Vielleicht wird es sowas in der Richtung. Weil letztens müssen die doch aus der Situation rauskommen, weil ansonsten haben wir jetzt einen Clash zwischen Ada und Sauron. Vor den Toren, in den Toren, in der Stadt, wie auch immer. Die Elben sind geschlagen. Wenn die Zwerge nicht auftauchen und dein Kollege von Filmstarts nicht recht hat und nicht Numenor noch auftaucht, haben wir keinen vorgestellten Part mehr, außer wir haben noch eine Armee aus Lindor, die jetzt noch auftaucht. Aber ich wüsste nicht, wo die herkommen soll.
Es ist übrigens Lindon. Lindor ist, glaube ich, eine Süßigkeitenfirma.
Ich glaube, ich habe Hunger.
Kuritten-Kakamotus Lindor aus.
Also, Lindon hat, glaube ich, keine Armee mehr, oder? Täusche ich mich da? Hatten die sich aufgesplittet?
Du meinst Lindon?
Die wollten noch nach Mordor mit denen, ja?
Ja, Gil-galad wollte nach Mordor. Dann haben wir ja vor 2 Folgen oder sowas, wurde er von Elrond bequatscht. Und da Gil-galad jetzt dabei ist, würde ich behaupten, Elrond hatte Erfolg und Lindon als Ganzes ist nach Eregion marschiert und nicht nach Mordor. Also ich glaube, es gibt keine zweite Lindon-Welle. Das glaube ich nicht. Also ich wüsste nicht, warum die sich splitten sollten. Weil Elrond wird Gil-galad, das sagt ja nicht, ja komm, lass nach Eregion reiten, da sind ein paar Orks eingefallen. Der sagt ja, da ist Ada und Sauron ist in Eregion. Und dann wird Gil-galad nicht sagen, ach so, ja gut, ja komm, dann lass trotzdem splitten. Nee, ich glaub's nicht. Ich glaub, das ist alles, was Lindon hat.
Sprich, also irgendwie müssen die aus der Situation rauskommen.
Ja.
Und wenn sie keiner mehr rausholen kann, ich meine, was hätten wir noch? Wir hätten theoretisch noch, wo sind die Ents?
Weg. Die spielen, glaube ich, keine Rolle. Ich glaube nicht, dass die Ents jetzt zu Hilfe kommen werden. Und wir haben ja nur 2 gesehen. Wobei 2 ist besser als keins, ne?
Ja, was ist mit Isildur?
Oh.
Kann der noch aus irgendeinem Grund eingreifen?
Seit 4 Folgen nicht mehr gesehen. Er könnte eingreifen, ja, aber mit was? Mit seinen versprengten Südländerfreunden?
Na, vielleicht hat er daraus eine Armee geformt, ich weiß es nicht.
Okay.
In Verbindung mit den Ents.
Okay.
Wäre jetzt tatsächlich ein bisschen zu konstruiert. Also ich glaube tatsächlich, sie kommen nur aus der Situation raus mit einer Art Verhandlung. Und er wird, vielleicht bietet sie, oder so, vielleicht bietet sie nichts, vielleicht bietet sie die Ringe nicht Ada an, sondern sie bietet sie Sauron an, nachdem Sauron Ada getötet hat.
Was?
Naja, also Ada will ja immer noch Sauron töten.
Ja.
Das heißt, wir brauchen ja eine Situation, in der Ada wahrscheinlich immer noch massiv an Orks verliert oder in eine Situation kommt, wo er jetzt einen Befehl geben muss, an dem massiv Orks gefährdet sind.
Ja.
Die ich aktuell auch nicht sehe, weil die Elben sind geschlagen.
Ja.
Wenn jetzt nicht Gil-galad seinen Ring auspackt und jetzt plötzlich hier zu einem Balrog-artigen Wesen mutiert, das dir Orks in Millionen umbringt, ja. Oder in Tausenden zumindest.
Oder Sauron-mäßig die Keule schwingt.
Oder so, sehe ich auch da jetzt keine Gefahr für Adar und seine Orks.
Ja, die sind eigentlich durch, ja. Weil ich glaube, die Eregion-Soldaten, die spielen, glaube ich, auch keine Rolle mehr. Also die überrennst du dann jetzt vermutlich mit dem, was du hast.
Genau. Also muss entweder Sauron die kompletten Orks töten und dadurch eben, aber wie soll sich denn das ausspielen? So dieses Motto, ja, Adar schickt euch in den Tod gegen mich, schließt euch lieber mir an.
Mhm.
Dann verschone ich euch.
Mhm.
Also wir müssen in eine Konstellation kommen, wo die Kräfte wieder ausgeglichen werden.
Mhm.
Immer vorausgesetzt, dass Sauron jetzt nicht so übermächtig ist. Aber er hat ja die, gut, wie viele Orks hat er korrumpiert? Das ist die nächste Frage. Vielleicht steht er plötzlich, vielleicht haben wir so eine Szene, dass dann die Hälfte der Orks sich umdreht und plötzlich ihre Klingen gegen Adar richtet. Vielleicht wird das auch der Clou sein. Und dann stirbt Adar und Sauron nimmt sich den Ring an.
Das könnte sehr wohl passieren, weil es ist auch in dieser Folge ziemlich häufig prominent angeschnitten worden, finde ich, ne?
Mhm.
Das ist immer so, ha, wir verlieren zu viele Schleudern und hier werden wir angegriffen und das ist das. Und dann brüllt er aber trotzdem die ganze Zeit, so nach dem Thema, formiert euch, reinbilden, angreifen. Und gerade auch in Glück siehst du halt, das ist irgendwie ziemlich scheiße, was du hier machst. Das könnte schon gut. Und
du kaut ja auch noch ab.
Und ja, also das könnte schon noch ein Element werden, dass Adar auf einmal alleine da steht. Und gerade, boah, ich sag mal so, wenn natürlich seine Uruks so völlige Weichbirnen sind und absolut empfänglich für alles, dann kann es natürlich sein, dass Adar mit seinen verbleibenden 1000 Uruks im Rücken vor Sauron steht und Sauron tut halt Sauron-Dinge. Und auf einmal steht Adar gegen 1000 Uruks. Das ist denkbar, ja.
Na, auf jeden Fall, also kann ich mir vorstellen, dass sich so ausspielt, dass wir dann einfach die Szene sehen, wo Adar getötet wird.
Mhm.
Sauron nimmt Adars Ring.
Mhm.
Und dann tritt Galadriel auf. Und währenddessen sind noch Elrond und Gil-galad umstellt. Also noch nicht tot, aber umstellt. Und wer auch immer da noch lebt und verwundet am Boden liegt.
Mhm.
Und Galadriel taucht auf und sagt, so, Deal, 9 für einen und wir kriegen freien Abzug.
Aber Alter, was? Ich meine, warum sind die denn nach Eregion? Warum sind die zu Sauron? Sauron, die wissen, der macht da Scheiße. Und sie gibt Sauron die 9 Ringe der Macht für Adar und freies Geleit?
Nicht für Adar, für Gil-galad.
Oder für Gil-galad, aber für die.
Und für die 2 Elbenringe.
Boah, Alter, ohne Scheiß, Alter. Wär das ein Deal? Ich weiß nicht, das ist.
Wie meinst du?
Boah. Also Elbenhelden, eigene Haut, freies Geleit, unsere Ringe dafür, dass wir dir die 9 Ringe, die 9 korrumpierten Ringe für die Menschen geben. Ich weiß, Alter.
Was wäre denn die Option?
Das ist kein guter Deal.
Das Gegenstück dazu ist jetzt 2 Elbenringe bei Sauron.
Ja.
Der Hohenkönig tot, ihr bester Freund tot.
Na gut, bester Freund tot geht ja nicht, das wissen wir ja.
Wir gehen hier von dem Deal aus, wenn der nicht geschlossen wird.
Ach so, okay. Denkbar wär's, aber das ist, boah, ich weiß es nicht. Ja gut, das ist halt, nee. Weil das ist ein invertiertes, Eine kleine Gruppe in Menschen muss sterben dafür, dass eine große Gruppe an Menschen überleben kann. Weißt du? So nach dem Thema, okay, eine kleine Gruppe stirbt, damit Millionen leben können. Und das wäre rein theoretisch invertiert. Ich gebe dir die Macht über Millionen Menschen, damit eine kleine Gruppe überleben kann. Und da weiß ich nicht, ob Galadriel das mit sich vereinen kann. Wenn es das überhaupt ist und wird.
Der Punkt ist ja eher, wie sie die Ringe, also in dem Fall würde ich sagen, das ist eher ausschlaggebend, wie sie die Ringe einschätzt. Also schätzt sie die Macht von zwei Elbenringen höher ein?
Und ob sie weiß, dass die neuen Ringe korrumpiert sind oder ob sie davon ausgeht oder nicht davon ausgeht.
Gut, wenn sie das nicht weiß, ist ja die Frage, ob sie dann diesen Deal an... Achso.
Naja, ja, dann ist der Deal ja easy.
Das ist, glaube ich, belanglos, weil wenn sie Sauron neun Ringe in die Hand gibt und er steht da vor der Schmiede und Celebrimbor ist da noch irgendwo, dann kann sie sich eins und eins ausrechnen, dass er spätestens dann die Ringe korrumpieren wird. Also allerspätestens dann. Wenn er Celebrimbor überhaupt braucht dafür. Also in dem Moment, wo sie ihm die neuen Ringe selber gibt, ist ihr klar, dass die verloren sind.
Die sind doch schon korrumpiert.
Du sagst ja, wenn sie es nicht weiß.
Ach so.
Einfach anders gefragt, Gregor. Wie glaubst du, löst sich die Situation auf? Wir haben drei Helden vor den Toren. Wir haben eine Armee links, wir haben eine Armee rechts. Mhm. Beide feindlich. Wie geht die Szene da aus?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, Elrond ist besiegt. Ich meine, die haben es ja davor in ihrem Gespräch ja schon angesprochen. Jetzt ist halt Elrond derjenige, der an des Gegners Klinge hängt, obwohl Elrond das gerne anders gesehen hätte und das anders angedeutet hat. Aber dann ist er natürlich auch von der Unterstützung der Zwerge ausgegangen. Ich glaube, da es Ada nicht um die Elben geht, wird er diese, weiß ich nicht, gefangen nehmen, links liegen lassen oder keine Ahnung. Der wird straight in Eregion einfallen und wird straight die Konfrontation mit Sauron suchen. Mhm. Und wird vermutlich dann mit Hilfe des einen Elbenringes, den er jetzt Elrond abgenommen hat, der übrigens doch so dumm war, den Ring zu bringen, nur als kleine Randnotiz, ich glaube, der wird Sauron konfrontieren mit dem Ring an der Hand. Die Frage, wird Sauron fliehen? Weil er merkt, Ringe weg. Wird Sauron fliehen? Wird Sauron fliehen und wird er jetzt anfangen, seinen eigenen zu schmieden? Geschmiedet sind, weil sag mal, die Ringe sind ja fertig. Und egal, wer sie kriegt, also er muss ja rein theoretisch noch nicht mal wirklich für eine Verteilung sorgen. Also ich sag mal, die Zwergenringe Stand jetzt sind verteilt. Ne? Also der Oberverteiler, der ist ja schon ordentlich im Sog. Wenn die anderen Zwerge ihm jetzt ordentlich blechen, dann sind die anderen Zwergenringe auch vergeben. Elbenringe sind vergeben. Die neun, sie sind geschmiedet. Ja, er hat sie nicht selber bei sich. Aber wenn die auch, ja, er müsste halt rein theoretisch sicherstellen, dass die halt auch Träger finden. Und rein theoretisch, er braucht die Konfrontation mit Ada ja gar nicht. Also ich glaube, an der Stelle könnte Sauron jetzt eigentlich auch gehen. Und anfangen, seinen eigenen Ring zu machen. Und Ada steht da, sucht nach Sauron mit dem Ring an der Hand, aber Sauron ist weg. Das heißt, es wird dann nicht zur Konfrontation zwischen Ada und Sauron kommen.
Verdammt, ist nachvollziehbarer. Aber ja, bis auf den Umstand, dass ich nicht glaube, dass sie einfach Gilgalad davonspazieren lassen.
Ja, also
tödlich Verwundeten.
Ja, dann nehmen sie ihn halt genauso gefangen, wie sie Galadriel gefangen genommen haben. Dann sind halt Elrond, also alle verbliebenen Elben sind dann halt in Gefangenschaft. Was in dem Sinne also für mich dann zumindest auch eine Form von links liegen lassen wäre an der Stelle.
Ja, also tatsächlich der einzige Punkt, warum ich nicht, also ich gebe dir recht, argumentativ bist du da besser aufgestellt. Mein einziger Ansatzpunkt ist, der mich zögern lässt, dir zuzustimmen, ist Arondir.
Weil du denkst, dass er noch lebt.
Ich denke, er wird überleben müssen, aus irgendeinem Grund, weil ist die Story mit Theo schon auserzählt? Ich glaube nicht. Ich glaube, er ist so prominent in der Serie aufgebaut.
Okay.
Als dass er jetzt sterben sollte. Also muss er überleben und ich glaube nicht, dass es ohne, so wie sie die Szene zeigen, ich glaube nicht, dass es ohne Heilung vonstatten geht. Okay. Und dafür braucht es diesen Ring, also was ich jetzt bisher gesehen habe. diesen Eindringling. Und ich glaube nicht, dass Ada ihn heilen wird, nachdem er ihn schon niedergestochen hat.
Nee, das ist ein bisschen merkwürdig.
Aber vielleicht auch doch. Vielleicht doch. Es kann genauso sein. Wir haben doch. Warum nicht? Das ist eine gute Überlegung deinerseits. Wir haben einen Ada, der total verzweifelt ist, weil die Stadt verlassen ist, zumindest von Sauron verlassen ist. Er tötet, schlachtet alle Elben da drin ab. Und in seiner Frust geht er zu den drei Gefangenen, die er hat, oder diesen zwei Gefangenen, und sieht da noch diesen einen Hauptmann da liegen, von dem er weiß, dass er ein guter Kämpfer ist, und kommt zu irgendeinem Entschluss, so nach dem Motto, ich brauche den, der Feind meines Feindes ist mein Freund oder sowas, also lasse ich den einen König ziehen und heile den anderen. Vielleicht geht's in die Richtung. Vielleicht habe ich mich dazu sehr verrannt.
Könnte Sinn machen, weil er ja schon die ganze Zeit so auf dem Trip unterwegs ist. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Oder? Ich meine, deswegen, oder war das nur eine List den Elben oder Galadriel gegenüber? Aber wenn Galadriel gesagt hätte, meinst du, wenn Galadriel gesagt hätte, ja komm, wir zwei, sondern Zweckbündnis, keine Freundschaft, einfach nur Zweckbündnis, wir gegen Sauron, hätte er es gemacht oder hätte die verarscht?
Er hätte sie verarscht.
Okay. Krass. Ich hätte fast behauptet, er hätte es gemacht, aber gut.
Er hat ja bislang jeden verarscht in der Serie, bis auf seine Orks.
Und auch die hat er vermutlich verarscht.
Ich glaube schon, dass er seine Orks. Ja gut, er sieht sie als seine Kinder, aber er opfert sie halt auch ohne Probleme.
Mhm. Ja.
Also, wir hatten das gesagt. Ich glaube, der Schauspieler, der Ada spielt, hat in einem Interview gesagt, dass er das Motiv von Ada sieht, dass er ja mal selber ein Elb war und dort auch einen bestimmten Respekt haben wollte und eine bestimmte Stellung in der Gesellschaft der Elben haben wollte und nicht bekam und deswegen sich irgendwie Richtung Uruk entwickelt hat. Und das erklärt auch, warum er zum Beispiel Galadriel immer wieder verschont, beziehungsweise immer in Kontakt mit ihr geht. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass du dir recht hast. Wenn das seine Motivation ist, irgendwie Beachtung, Anerkennung auch seitens seines ursprünglichen Volkes zu bekommen, dann wäre das schon so ein plausibles Motiv für diese Handlungen, wie wir gerade überlegt hatten. Ich rate da gerade im Kopf. Nee, das würde schon Sinn machen, dass er dann sagt, okay, ich habe hier den hohen König, er lebt noch, Galadriel wird abgehauen sein, das passt schon. Elrond verschont er deswegen, weil er ihm als irgendwie ebenbürtig sieht, von der Stellung her, ist ja ein Höfling. Doch, das passt schon, das ist schon gut. Zumal wir ja in der nächsten Folge ja auch noch zwei Handlungsstränge haben, die in der Folge gar nicht behandelt wurden. Die müssen ja auch noch Platz haben.
Ja, es kann natürlich sein. Ist die Frage, was in den jeweiligen Handlungssträngen noch passiert. Also ich sag mal so, wenn Numenor wirklich noch hilft, for whatever reason, weil die wissen ja eigentlich gar nicht, was da läuft. Die haben ihre eigenen Probleme, ich glaube, ohne Kontakt nach außen. Dann.
Ich glaube, Sebastians Schlussfolgerung kam aufgrund dessen, dass Farason in diesen Palantir guckt und irgendwas sieht. Also, dass er da vielleicht irgendwie Informationen raus hat.
Okay.
Ich sehe es übrigens nicht so. Ich sehe da nicht Numenor nächste Woche einmarschieren.
Ja, aber dann, was wir nicht gesehen haben, ist die gesamte Story rund um Gandalf, rund um Nori und rund um Numenor. Jetzt ist halt die Frage, lässt uns diese Staffel mit den Ereignissen jetzt in Folge 7, mit den Parteien, die wir in der 7 gesehen haben, zurück und kümmert sich in der 8 nur um die, die wir in der 7 nicht gesehen haben.
Fuck.
Weil wir wissen.
Oh nein, das könnte wohl wirklich sein.
Ja, wir wissen halt.
Oh nein.
Wir wissen ja immer noch, dass, wie du schon auch gesagt hast, Gandalf hat ja auch immer noch seine eigene Reise. Nori und die Elben gegen die, nicht gegen die Elben, die anderen Haarfüße gegen die Runis. Und dann hast du ja auch immer noch Numenor mit seinen eigenen Zwistigkeiten. Das wäre mies, ne? Wenn die uns jetzt überlegen, mal, das kommt mir gerade so. Jetzt lassen die uns mit Status Quo als Folge 7 zu den Parteien aus Folge 7, lassen die uns zurück, zeigen dann in der 8, nächste Woche dann einfach nur so ein bisschen Gandalf, bla 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 und Rudis Resterampe. Und dann heißt es 2 Jahre warten und dann geht's weiter. Wäre eine miese Scheiße, muss ich sagen.
Ich meine, es ist ja letzten Endes immer eine miese Scheiße, wenn um dich zu zitieren. Weil die 2 Jahre warten werden wir immer haben, es wird immer ein Cliffhanger sein. Das wird halt ein anderer Cliffhanger
sein. Na klar.
Aber klar, wir sind jetzt so voran daran, dass wir nächste Woche noch eine Antwort auf diese Fragen kriegen.
Ja.
Boah.
Die wir vielleicht gar nicht kriegen. Sondern erst in der 3.
Ei. Ach du meine Güte, stimmt. Oh nee. Ich hoffe nicht. Oh, das wär's ja. Na, ich meine, klar, kann ja sein, dass wir das, was wir gerade geschildert haben, deine Theorie sich nächste Woche entfaltet, übernächstes Jahr entfaltet, aber halt erst übernächstes Jahr und dann ist Ada irgendwie der Herr von den Ruinen und baut sich dort ein neues Reich auf, weil Sauron ist nach Mordor abgehauen und schmiedet dort den Ring oder sowas. Mhm. Who knows? Oder vielleicht kehrt auch Ada zurück nach Mordor und wird dort überwältigt von Sauron. Who knows? Aber halt dann erst zum Ende der letzten, der dritten Staffel oder sowas. Das wäre natürlich krass.
Ja, wir haben uns ja schon unterhalten. Also, sag mal, die müssen ja, ich sag mal, Stand jetzt, Ende oder quasi Ende zweite Staffel, sind alle Ringe, bis auf der eine, die sind fertig. Wir haben uns ja schon unterhalten. Bis wohin geht's? Was zeigst du denn jetzt noch? Und dann würde es vielleicht sogar Sinn machen, genau im Prinzip das und all das Offene, was wir jetzt bequatscht haben, einfach in die nächste Staffel mit reinzunehmen.
Fuck. Da wären wir quasi da wären wir eine Achterbahnfahrt. Also es wäre so dieses, wir sind gerade ganz oben angekommen und stürzen dann nächste Woche. Uiuiui.
Es muss ja nicht heißen, dass nächste Woche dann eine scheiß Folge wird. Die kann ja trotzdem, wir wissen ja nicht, was kommt, aber sie kann ja trotzdem gut sein. Also auch wenn sie sich jetzt wirklich nur um das kümmert, was jetzt in Folge 7 nicht gezeigt wurde, kann sie ja trotzdem sein. Also sie wird es schwer haben. Wenn du diese Woche eine 10 vergeben hast, dann nächste Woche nochmal eine 10 zu erwarten oder dass dann nochmal eine 10 kommt.
Won't happen.
Boah, das stimmt. Wird schwer.
Ich meine, es hat 200 Folgen gedauert, dass wir mal eine 10 vergeben oder eine 9,97. Also von daher. Ja. Aber trotzdem, also ich bin so felsenfest überzeugt gewesen. Ah, wir werden sehen. Wir werden sehen.
Ja.
Huiuiuiui. Na gut. Gregor?
Mhm.
Hast du noch was?
Nein, außer der Deckel. Überlänge. Okay. Wir sollten anfangen, wie im Kino 50 Cent zu einzufordern.
Okay, nein, machen wir nicht. Leute, Gregor hat schon gesagt, wie immer an der Stelle, wenn wir uns nichts mehr zu sagen haben oder alle schon dreimal gesagt haben, hole ich den Deckel raus und lege ihn hier drauf. Hab Dank, dass ihr euch die Jubiläumsfolge mit uns zusammen gegönnt habt. Ich wünsche euch an der Stelle, gleich der Gregor natürlich für sich, eine wunderschöne Woche. Bald ist es soweit, bald wissen wir auf einige Fragen die Antwort. Ich freue mich darauf, ich hoffe, die Antworten werden zufriedenstellend. Bis dahin, viel Spaß, habt eine gute Zeit. Wir hören uns nächste Woche und für die letzten Worte übergebe ich auch zum 200. Mal, ich hoffe, das stimmt sogar, an Gregor. Bitteschön.
Ich knüpfe mal direkt an, lieber Goran. Hoffentlich kriegen wir bald eine Antwort auf unsere Fragen. Die Frage ist, wann ist bald? Vielleicht ist bald auch erst in 2 Jahren. Wir werden sehen. In diesem Sinne, was wir diese Woche gesehen haben, liebe Leute da draußen, ihr habt es gehört, vermutlich eine oder die, ich glaube, ich lege mich auch fest, die beste Folge aus bisher 2 Staffeln, die Ringe der Macht. Und nächste Woche ich sag nicht das große Finale, weil vermutlich haben wir das große Finale bereits in dieser Folge gesehen. Nee, deswegen nächste Woche in Anführungsstrichelchen nur Finale. Wir sind trotzdem gespannt. Bis dahin, Goran hat es euch auch schon gewünscht. Habt eine absolut wunderbare, super Woche. Wir sind raus. Tschüssikowski.